Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jim Henson ist nicht nur selbst mit den Muppets unsterblich geworden, er hat auch einen Film über das Streben nach Unsterblichkeit gedreht, Der dunkle Kristall von 1982. Es war Hensons Tochter Lisa, die sich immer gewünscht hat, dass diese Fantasy-Geschichte fortgesetzt wird. Und nun hat Netflix ein Prequel gleichen Titels veröffentlicht mit Puppen und das im Zeitalter der Animation. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat die erste Staffel gesehen. Hallo Jörg.
Hallo.
Ja, lassen Sie uns erstmal über das Original sprechen. Wie kam dieser untypische Hensen-Film eigentlich damals an und worum geht es überhaupt?
Also das Original ist in den Vereinigten Staaten 1982 ins Kino gekommen, hatte ein Budget von 15 Millionen Dollar und 41 Millionen Dollar eingespielt, was jetzt kein besonders riesengroßer Erfolg war. Ein Jahr später, 83, kam er in die deutschen Kinos und lassen Sie uns eine kleine Zeitreise machen, was damals so populär war. Da waren die erfolgreichsten Filme des Jahres nämlich einerseits Tutsi mit Dustin Hoffmann und dann die Rückkehr der Jedi-Ritter. Damals hatte das noch einen deutschen Titel, diese Star Wars Sequel, der dritte Teil der Star Wars Saga. Beide hatten etwa so 4,5 Millionen Zuschauer und auf Platz 14 der Jahrescharts kam dann auch schon Der dunkle Kristall, der damals immerhin 1,4 Millionen Zuschauer hatte. Also es war durchaus ein populärer Film. Und viele lobten damals den Look und vor allen Dingen auch die Special Effects des Films. Also es war wirklich noch ein animierter Film mit Puppen, mit Marionetten. In einige der überdimensionalen großen Puppen schlüpften auch noch Menschen hinein, die dann bewegt haben. Es war also sehr, sehr anspruchsvoll. Die Geschichte war dann etwas dünner. Es ging um eine Fantasiewelt, die Thra, in der böse Skeksis herrschen, fiese, hässliche Raubvögel, die im Besitz eines mystischen dunklen Kristalls sind und die unterdrücken andere Spezies, die sehr viel freundlicher sind, wie beispielsweise die Mystics, die aber in der deutschen Fassung übrigens Urus heißen, oder elfenartige Wesen, nämlich die Gelflinge. Und dann gab es eben eine Prophezeiung, dass ein Gelfling eines Tages die Herrschaft der Skeksis beenden würde. Das war die Geschichte sozusagen des Kinofilms.
Gewisse Parallelen sind da nicht ausgeschlossen. Nehmen wir mal rein, wie sich das anhört.
Ich kann viele Pfade vor uns liegen sehen. Manche enden gut, die meisten nicht.
Ja, also alles sehr schicksalsschwanger. Jim Henson war ja nun eben der geniale Muppets-Erfinder, ja, assoziiert man mit was völlig anderem. Warum hat er diesen eher sperrigen Film gemacht?
Er war eben auch ein Puppenspieler und er liebte eben Puppen, er liebte Marionetten und er hat dann irgendwann einmal die Illustrationen von Brian Froud gesehen, einem britischen Illustrator, und die haben ihm so gefallen, das war so eine eigene Welt, dass er sich mit Brian Froud getroffen hat und die beiden haben dann eben auch diese Fantasiewesen zusammen erfunden, die man dann im dunklen Kristall sieht. Also das ist eben auch interessant, Jim Henson hat die gar nicht selber entworfen, sondern das war dann wirklich Brian Froud, mit dem er das zusammen gemacht hat. Und er hatte einfach auch das Bedürfnis, andere Geschichten zu erzählen. Er hatte immer wieder experimentiert. Er hatte für Saturday Night Live, diese amerikanische Comedy-Show, hatte er mal ganz andere Puppen gemacht, die viel bösartiger waren. Das kam gar nicht gut an. Aber es war durchaus eine, ja, es war durchaus etwas, was er machen wollte. Und im Dark Crystal hat er sich dann selbst verwirklicht.
Also im Prinzip seine dunkle Seite eben auch mal verwirklicht. Nun ist diese 10-teilige Netflix-Serie rausgekommen. Die erzählt die Vorgeschichte, Prequel, also zum Kinofilm von damals. Warum?
Vielleicht muss man einfach nochmal sagen, dass dieser Kinofilm steht jetzt übrigens auch auf Netflix. Also wer möchte, kann sich den ja zuerst angucken und dann erst die Prequel-Serie. Es ist in der Fantasy-Gemeinde durchaus ein Film, der mittlerweile so einen Kultstatus gewonnen hat. Wie gesagt, es ist kein wirklicher Klassiker, das kann man nicht sagen. Also viele der Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Die waren auch total erstaunt, wie die Netflix-Serie kam, weil ihnen der Film eigentlich nichts sagte. Und wenn wir dann zum Beispiel an die Rückkehr der Jedi-Ritter denken, das ist Kult geblieben, weil eben die Star-Wars-Saga eben auch so berühmt ist und den ganzen Folgenfilmen, die es da gibt, ist die immer sozusagen im Rennen geblieben. Das kann man bei Dark Crystal nicht sagen. Da gab es mal das Projekt, eine Fortsetzung zu drehen. Das hat sich zerschlagen, wohl auch, weil es finanziell nicht funktioniert hat. Und nun muss man einfach mal abwarten, wie das weitergeht. Aber es gibt ja diese Fantasy-Welle der letzten Jahrzehnte, möchte ich schon sagen. Das fing an mit dem Riesenerfolg der Herr der Ringe. Dann kam der Hobbit, der gestreckt wurde auf 3 Filme, obwohl das eigentlich ein viel dünneres Büchlein war. Ja. Und Game of Thrones natürlich, die erfolgreichste Serie aller Zeiten, die ja auch Fantasy mit Mystery verbindet. Also das ist sozusagen, die Saat ist da, eben jetzt das mit Puppen auch eine Art Fantasy-Horror-Märchen zu drehen.
Ja, allerdings ja in diesem rückwärtigen Design. Und ich muss sagen, ich finde das gerade im Vergleich auch zu den anderen, die Sie jetzt eben erwähnt haben, wirklich richtig scheußlich. Also richtig scheußlich designt, geradezu abstoßend. Konnte ich mir ganz schwer anschauen. Wie geht es Ihnen damit?
Ich tue mich schwer mit der Optik. Also rein optisch gefallen mir weniger die Skekse, diese Raubtiervögelartigen, bösartigen Wesen. Die sind so eklig anzuschauen. Man will da gar nicht hingucken, nee, ehrlich gesagt. Aber auch die Gelflinge, die dann sowas Süßliches haben, waren mir dann fast irgendwie zu niedlich und trotzdem hässlich. Also es gibt niedlich und es gibt niedlich hässlich und die wären eher hässlich. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Andere finden vielleicht gerade das so großartig und können sich in diese Welt hineinversetzen. Aber mir ging es halt auch so, ich fand auch die Orks und andere Fabelwesen in Herr der Ringe Pott hässlich und hätte nie geglaubt, dass das mal so ein Riesenerfolg wird. Mir waren die immer viel zu CGI, also viel zu computermäßig. Es hat mir nicht gefallen. Hier ist es halt so bei der Serie, man kann sich da reingucken. Also wenn man dann mehr guckt, irgendwann gewöhnt man sich an die und dann hat das eben dieses Gut-Böse und es hat auch ein paar Momente, die sehr lyrisch, sehr poetisch sind. Also dieser Wechsel zwischen, das merkt man auch an der Musik beispielsweise, zwischen ruhigen Momenten und dann ultra brutalen Szenen, das macht sozusagen jetzt diese Netflix-Serie aus, aber es ist wirklich nicht familientauglich. Also kleine Kinder dürfen sich das wirklich nicht anschauen, die kriegen Albträume. Das ist ein Horrormärchen für Erwachsene. Mhm.
Nun, vielleicht passt es insofern auch in die Zeit jetzt doch, weil es auch um Umweltzerstörung geht, um Größenwahn, um Diktatur und eben um die von mir schon angesprochene Frage des ewigen Lebens. Also all das war bei Hansen ja auch schon angelegt. Wie sehen Sie das? Passt das?
Es passt halt in diesen Zeitgeist. Jeder Science-Fiction-Film versucht heutzutage durchaus auch in gewisser Weise Themen wie Diktatur und Unfreiheit zu thematisieren. Und hier in der Serie ist es eben auch ganz besonders hart, dass die Skeksa an den Gelflingen tödliche Experimente betreiben, ihnen ihre Lebensenergie aussaugen, um unsterblich zu bleiben. Also da werden ganz viele Themen angesprochen, die wirklich den Zeitgeist auch ausmachen. Es ist allerdings eben sehr düster, wie ich schon sagte, eher etwas für Erwachsene als für Kinder. Und ich weiß halt nicht, ob das auf Dauer funktioniert und ob Netflix damit wirklich einen Riesenhit landen wird. Fakt ist, gleichzeitig am 30. August startete auch Carnival Row, auch eine neue Mystery-Serie auf Amazon. Da gibt es so einen Krieg der Streaming-Giganten zwischen Amazon und Netflix. Amazon hat schon um eine zweite Staffel verlängert. Bei Netflix wartet man, glaube ich, noch ab.
Mal sehen, ob der Mut zur Hässlichkeit bestehen bleibt. Vielen Dank, Jörg Taschmann, hier im Studio. Ein Netflix-Prequel erzählt die Vorgeschichte von Jim Hansons Der dunkle Kristall.